Ja, es gibt schlimmere Sachen, sag ich mal, die konnten halt.
Ja, natürlich, es gibt schlimmere Sachen, Pest, Cholera.
Disco 80.
Hallo Freunde und willkommen zum besten Podcast der Welt. Wir haben uns entschlossen, einen zweiten Teil zum Thema NDW zu machen, weil wir uns für kompetent genug halten, das zu tun. Ja, ich sage jetzt erstmal Hallo.
Hallo auch von meiner Seite. Ja, und ich denke, wir haben bei der ersten NDW-Folge viel erzählt, aber uns mehr so auf den, ich sag mal, Overground konzentriert. Und jetzt gehen wir heute ein bisschen in Richtung Underground, teilweise. Auch schon sehr bekannte Sachen, ja.
Was man insgesamt nochmal zu unserem Podcast erwähnen muss, ist, dass wir in keinster Weise Anspruch auf Vollständigkeit hier haben. Wir reden über unsere 80er Jahre. Wir freuen uns über Mitteilungen, die von euch kommen, wenn wir irgendwelche Themen hier nochmal besprechen sollen oder so. Aber wir haben natürlich die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen und können immer nur von unseren Erlebnissen oder Standpunkten erzählen. Und das, denke ich mal, macht auch irgendwie Sinn.
Genau, aber ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, ne? Nur die schmeckt irgendwie so nicht so lecker. Deswegen habe ich die dann wieder ausgespuckt.
Ach so, ja. Du warst das.
Ja, komm, wir fangen mal an mit unseren Lügen und Wahrheiten. Wer fängt an? Soll ich mal anfangen?
Ja, fang du mal an.
Also, wie immer haben wir ja zwei Wahrheiten und eine Lüge. Und mein erster Fakt ist, dass ich im Nachgang an die Neue Deutsche Welle damals sogar zwei Bands gegründet habe, die so ein bisschen in dieser Stilistik waren. Die eine Band hieß BH in Anlehnung an AHA und die zweite Band, die hieß Mülli Schokoladi, eine Verunglimpfung von Milli Vanilli, weil wir haben uns gedacht, wenn die nicht singen können, dann können wir das auch. Man merkt also, das war etwas später als die Neue Deutsche Welle, war aber genau in diesem Spirit. Die zweite war, dass ich damals ein Tape-Label besessen habe zu dieser Zeit und auch diverse Tapes veröffentlicht habe von verschiedenen Bands. Und der dritte Fakt ist, bei dem Film Verschwende deine Jugend war ich Co-Drehbuchautor. Und nicht nur deswegen ist es ein sehr, sehr empfehlenswerter Film. Ja, jetzt kommst du.
Ich muss jetzt mal ein bisschen weiter ausholen bei meinen Wahrheiten und der Lüge. Und zwar behaupte ich jetzt einfach mal, dass wir einen interessanten Leserbrief, also elektronischer Art, bekommen haben, den ich jetzt mal ganz kurz hier vorlesen möchte. Liebe Leute, damit sind wir beide gemeint, euer Podcast Disco 80 ist sowas von grottenschlecht, unfassbar. So viele Chancen, NDW, und was macht ihr daraus? Hinweise auf Dr. Koch, Ventilator und extra breit. Was haben die zum Beispiel mit der ursprünglichen NDW zu tun? Schon mal was von Siros, tanzenden Elektropäpsten oder ähnlich gehört? Ach, wie schade, auch die Sendung über 80er Serien. Ich kann nur warnen vor eurer Konzeptlosigkeit. Die Bären sind los. Haha, unglaublich schlecht. Bitte aufhören. Die zweite Wahrheit oder Lüge wäre, dass wir uns tatsächlich umgehend mit diesem Brief auseinandergesetzt haben und uns die tanzenden Elektropäpste angehört haben und beide demokratisch und einheitlich beschlossen haben, dass die Menschen, die die Elektropäpste nicht kennen, nichts verpasst haben. Und die dritte Wahrheit oder Lüge ist, dass wir dennoch so gebunden an unser Publikum sind, dass wir diesen Podcast jetzt mit sofortiger Wirkung einstellen werden.
Also nach dieser Sendung, ne, ist mit sofortiger Wirkung, ne?
Versteht sich von selbst.
Die machen wir jetzt schon noch fertig.
Ja, ne? Die machen wir noch fertig. Also die ist ja auch bezahlt von unserem Hauptsponsor Wikipedia. Und wir müssen die Kohle auf jeden Fall abarbeiten. Insofern haltet durch, trotz Kompetenzlosigkeit. Das wird jetzt auch nicht anders werden.
Disco-artig.
Eines habe ich übrigens im Nachgang an unseren ersten Podcast zum Thema NDW rausgefunden und mich geärgert, dass ich es da nicht gebracht habe. Und jetzt können wir den natürlich bringen, denn die Terminologie Neue Deutsche Welle, die kommt nämlich von dem niederländischen Radio-DJ Fritz Spitz auf seiner Radiostation Hilversum 3, ist dem aufgefallen, dass in Deutschland auf einmal deutsche Musik, die kein Schlager ist, populär ist und hat das dann Neue Deutsche Welle genannt. Und dieser Begriff ist dann von Burkhard Seiler, der damals das Magazin Sounds geleitet hat, der hat diesen Begriff zum ersten Mal aufgenommen und dann hat Alfred Hilsberg in einem Artikel darüber geschrieben, Neue Deutsche Welle aus graue Städter Mauern, und zwar im Sounds im Oktober 1979 war das. Und da hat das Ganze begonnen. Also wir haben uns gar nicht diesen Titel selber gegeben, sondern der ist uns quasi von außen auferlegt worden, wie das so häufig der Fall ist.
Schon erstaunlich, dass die Niederländer uns darauf hinweisen mussten, ne? Ist auch irgendwie bezeichnend, finde ich. Aber natürlich haben wir uns im ersten Teil vorwiegend mit kommerziellen Sachen beschäftigt und haben viele Sachen halt auch nur angerissen. Zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Angelpunkt dieser ganzen Neuen Deutschen Welle spielte sich in Düsseldorf, respektive Wuppertal, ab, weil daher das Label Atatak kam, wo wirklich viele wichtige und abgefahrene Sachen erschienen sind. Der Thomas ist da mal ein bisschen in die Tiefe gegangen und hat sich da ein bisschen schlauer gemacht über das Label Atatak.
Genau, die waren erst in Wuppertal, dann sind sie nach Düsseldorf gezogen. Und in Düsseldorf war ja auch der Ratinger Hof, in dem sich die ganzen Bands der Neuen Deutschen Welle gefunden haben und in dem dieser Stil im Prinzip entstanden ist. Das kann man in dem Buch Verschwendet deine Jugend wunderbar nachlesen, hat nichts zu tun mit dem gleichnamigen Film, von dem wir es vorhin hatten, ist beides aber sehr zu empfehlen. Und da im Ratinger Hof, da sind unter anderem zusammengetroffen der Plan, Pyrolator, Mania D, die Einschürzen Neubau und selbst Campino ist da als rumgelaufen von Toten Hosen. Mit dem konnte aber keiner was anfangen. Mittagspause abwärts und Kurt Dahlke. Und Kurt Dahlke war eben auch der Gründer von Atatak. Der war also da mittendrin. Seine Band war Pyrolator. Er war aber auch Gründungsmitglied von DAF und der Plan und von Fehlfarben. Und er lebt auch noch. Und er hat da wirklich ein ganz großes Stück Musikgeschichte geschrieben mit seinem Label. Und ich glaube, ohne ihn wäre das wahrscheinlich nur so eine Untergrundbewegung geworden, weil er solche Sachen überhaupt veröffentlicht hat, auf CD, nicht nur auf Kassette und nicht nur im Untergrund, sind die großen Majors darauf aufmerksam geworden und die Radiostationen und die Fernsehsender und haben gemerkt, Mensch, da kommt ja was ganz Spannendes, was anderes da ist als das, was wir vorher hatten. Und ich glaube, da hat er extrem viel gemacht.
Ja, und bei Atatak ist es ja tatsächlich so, dass relativ schnell auch sich kommerzieller Erfolg mit Andreas Dorau einstellte und auch Fehlfarben, glaube ich, dann ganz gut abgegangen ist mit Monarchie und Alltag. Also sehr, sehr viele spannende Sachen da erschienen sind. Und der Plan ist natürlich auch nochmal echt wirklich ein Sonderfall, weil das ist auch wirklich eine Band, die man mögen muss. Es gibt einige sehr, sehr lustige und prägnante Titel von der Plan, aber viele Sachen sind halt auch wirklich sehr, sehr schwierig. Ähnlich wie natürlich Geschichten vom Pyrolator. Und das sind natürlich Sachen, die keinen großartigen oder kommerziellen Erfolge feiern konnten. Aber es sind wirklich sehr, sehr wichtige Sachen da erschienen.
Der bekannteste und aus meiner Sicht auch der beste und einflussreichste Musikproduzent, den es jemals gab in Deutschland, war Conny Planck. Und der hat auch bei der Neuen Deutschen Welle einen großen Anteil, das glaubt man gar nicht so, weil er ja natürlich auch bekannt ist für viele andere Produktionen, die er gemacht hat. Der hat ja beispielsweise Kraftwerk gemacht, hat denen eigentlich ihren Sound verpasst, würde ich jetzt mal so flapsig sagen. Er hat auch mit vielen anderen gearbeitet, zum Beispiel die ersten Alben von Eurythmics hat er gemacht. Er hat zum Beispiel abgelehnt, mit U2 zu arbeiten, mit Bono, weil er gemeint hat, er mag den irgendwie nicht so. Hat auch abgelehnt, mit David Bowie zu arbeiten, woraufhin der dann mit Brian Eno aufgenommen hat. Brian Eno war eigentlich ein Schüler von Conny Planck. Er hat zum Beispiel mit Ultravox auch gearbeitet. Und er hat unter anderem die ersten DAF-Platten gemacht. Und das ist, glaube ich, schon gerade für die Art von elektronischer Musik, die wir so machen oder die auch so ein bisschen dann später sich zu IBM entwickelt hat, ist das natürlich stilprägend gewesen. Also diese energetischen Basslinien, das treibende Schlagzeug und diesen prägnanten kurzen Gesang, das ist typisch DAF gewesen. Und da hat Conny Planck ganz, ganz großen Anteil dran gehabt, weil dieser Druck, den die Platten heute noch haben, Und da kann man wieder zum dritten Mal sagen, hört euch mal den Dreck verschwende deine Jugend an. Und das ist natürlich mit diesen technischen Möglichkeiten damals unglaublich gut gewesen, was Conny Plank da gemacht hat. Und er hat auch darüber hinaus eine klassische NDW-Platte aufgenommen, und zwar von Ideal, der Ernst des Lebens.
Was Conny Plank auch noch gemacht hat, ist natürlich nicht zu vergessen, die Edelweiß von unserem Freund Joachim Witt oder die Autobahn von Kraftwerk und auch viel von dem Krautrock-Zeug, zum Beispiel Neu oder Grobschnitt, sind dort bei ihm entstanden. Die Sachen waren sehr, sehr reduziert aufs Wesentliche und er hat wirklich wenige Sounds, aber diese Sounds dann halt auch richtig, richtig fett. Und wenn man sieht, was der Mann alles vollbracht hat, unglaublich. Es gibt eine sehr, sehr interessante Dokumentation über ihn, wo maßgeblich beteiligt sein Sohn war, und das ist für mich auch absolut empfehlenswert. Sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Das ist eine Art Dokumentation über Conny Plank. Danach hat man dann auch keine Fragen mehr.
Gibt es auch als DVD übrigens.
Gibt es auch als DVD, richtig, genau. Dann nochmal ganz kurz zu den Humpe-Schwestern, die ja ursprünglich aus Herdecke stammen, eine Stadt nicht weit von der Stadt, in der ich lebe. Später dann oder relativ früh nach Berlin gezogen sind, wie alle Leute, die damals irgendwie was vorhatten im Bereich Musik. Da ist es ja auch ähnlich, weil wenn man mal schaut, woran die beiden beteiligt sind, an welchen Produktionen und wo sie überall mitgewirkt haben. Es gab ja vor kurzem auch so ein Jubiläumsalbum zum Geburtstag von Annette Humpe, wo so eine kleine Perspektive der Sachen irgendwie, an denen sie beteiligt ist, drauf ist. Und das ist auch schon sehr beeindruckend. Da könnten wir jetzt auch noch mal einige Namen herbeizitieren.
Genau, also ich habe mir da auch einiges aufgeschrieben. Annette Humpe, die hat die Neon Babies gemacht mit ihrer Schwester, dann ist sie bekannt heute noch für Ich und Ich. Und sie hat unter anderem auch Rio Reiser produziert gehabt. Übrigens von Tonsteine Scherben, die Managerin war Claudia Roth, die kennt vielleicht der eine oder andere aus der Politik. Aber bleiben wir bei Annette Humpe. Die hat dann später Lucy Electric produziert, weil ich ein Mädchen bin.
Ja, aber ich will doch noch mal eben ganz kurz was zu Claudia Roth sagen. Also ich will jetzt hier nicht in die Politik abgleiten, keine Angst. Aber ich kann mir wirklich nur sehr, sehr schwer vorstellen, dass Frau Roth irgendwie zusammen im Tourbus, wo ja damals irgendwie geboren und gestorben wurde, gleichzeitig meistens wahrscheinlich, auch alle haben da in diesem Tourbus gewohnt und es hat nach alten Socken gerochen. Die Unterhosen wurden irgendwie draußen an der Markise zum Trocknen aufgehängt und ich stelle mir wirklich vor meinem innerlichen Auge immer vor, wie Claudia Roth da irgendwie mittendrin rumturnt, und das ist ein bisschen unappetitlich, muss ich sagen.
Aber Christian, die war damals auch jung.
Nein.
Doch.
Liebe Claudia, jetzt mal unter uns beiden Gebetsschwestern. Ist das wahr? Warst du wirklich mal jung, hübsch, ambitioniert und verrückt?
Stell dir mal stattdessen vor, Angela Merkel wäre die Managerin von Tonsteine Scherben gewesen.
Ja, das ist unwesentlich unappetitlicher.
Oder Armin Laschet wäre der Manager gewesen. Da hast du viel größere Brüche als bei ihr, finde ich jetzt so.
Ja, oder stell dir vor, Armin Laschet hätte was mit Rio Reiser gehabt.
Ja.
Jetzt kommen wir aber wirklich in sehr unappetitliche Bereiche. Also so einen schlechten Geschmack hätte Rio Reiser wahrscheinlich niemals gehabt. Vielleicht möchte Frau Roth ja wirklich mal zu Gast in unserem Podcast sein. Und dann können wir mal darüber sprechen.
Genau. Also ich war bei Annette Humpe. Sie hat Lucy Electric gemacht. Sie hat die Prinzen gemacht. Alles nur geklaut.
Darf ich mal eben ganz kurz was zu den Prinzen sagen?
Ja.
Entschuldigung, wenn ich hier da in die Parade fahre. Das ist eine der schlimmsten Bands überhaupt, finde ich. Es ist mir unbegreiflich, wie sie sich da die Finger schmutzig machen konnte.
Naja, also es gibt schlimmere Sachen, sag ich mal. Die konnten halt...
Ja, natürlich, es gibt schlimmere Sachen. Pest, Cholera.
Also die Produktion von Alles nur geklaut, ich meine, das ist nun mal ein Ohrwurm, da kann man sagen, was man will. Das, mir hat es persönlich auch nicht so gefallen, aber die Produktion funktioniert so, wie sie ist. Ne? Da kann man jetzt nicht sagen, sie hätte sie irgendwie geiler machen können oder anders da, außer nicht veröffentlichen.
Na, das ist natürlich well done, klar.
Ja.
Das ist große Popmusik.
Genau, muss man nicht gut finden, aber handwerklich, sag ich mal, gut gemacht. Sie war Background-Sängerin auch schon bei Da Da Da. Sie hat produziert auch von Udo Lindenberg das einzige Lied, was ich eigentlich von ihm mag, Ein Herz kann man nicht reparieren. Und auch von unserem vormaligen Gast, von Joachim Witt, das einzige, was sie je gemacht hat, was eben kein Erfolg war, das Album Kapitän der Träume.
Ja, schlimm genug.
Das wäre mir auch lieber gewesen, es wäre ein Erfolg gewesen, als die Prinzen.
Ja, das ist ein tolles Album, also ganz ohne Frage.
Und Inga Humpe, ihre Schwester. Die hat ja bei Döf mitgemacht, ne?
Deutsch-österreichische Freundschaft. Podo der Dritte. Ich düse im
Sausenschritt.
Aber jetzt sind wir schon wieder total kommerziell hier.
Im Prinzip, sag ich mal, ist das ein einziges Mischmasch. Das ist ein Wunder, dass sowas erfolgreich geworden ist.
Ich finde das ein cooles Lied. Und ich schäme mich auch gar nicht dafür, dass wir hier kommerziell sind und nicht die Elektropäpste.
Und sie hat auch noch einige Sachen gemacht, die sehr, sehr erfolgreich waren, die für mich eher kommerziell waren. Zum Beispiel Sinn und Sebastian hat sie später produziert. Auch so ein One-Hit-Wonder, was wir gar nicht mal erwähnt haben, mit seiner Single Shut Up and Sleep With Me. Und sie war natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil, ist noch ein ganz, ganz wichtiger Teil von Zweiraumwohnung mit Tommy Eckhart, der übrigens sehr viel Sachen für Andreas Dorau auch produziert hat.
Ja, der hat auch live bei Andreas Dorau Keyboard gespielt.
Inga Humbe, die hat noch Filmmusik gemacht und zwar für Das Sams, für Mädchen, Mädchen und sie ist die Nachbarin von Max Rabe.
Ich wäre auch gerne der Nachbar von Max Rabe. Ja, wir können ein bisschen zwingen und kleine Pikolöchen trinken oder irgendwas. Ich glaube, dass da, wo Max Rabe ist, das ist sauber.
Ja.
Und da laufen auch nur gut gekleidete Leute rum, in der ganzen Siedlung wahrscheinlich. Ja. Also keiner mit Jogginghose oder irgendwie sowas. Das ist verboten da. Da hängen also so Schilder an der Straße. Da ist halt irgendwie so ein Adidas-Jogginganzug auf diesem Straßenschild drauf und das ist durchgestrichen. Und Turnschuhe sind wahrscheinlich auch verboten. Also nur, um zum Müll zu gehen. Ansonsten kommt irgendwie die Max-Rabe-Polizei und dann wirst du festgenommen und musst in die Benz-Baracke ziehen.
Ja.
Disco Arzee.
Kommen wir nochmal zum Thema NDW. Ich finde ja interessant, dass sich darunter auch Künstler wie Grauzone und Falco subsumieren lassen, die ja eben nicht aus Deutschland kommen, sondern Schweiz respektive Österreich und die da ihren Weg gefunden haben, der ja dann doch gewisse Parallelitäten hat, aber auch sehr eigenständig war. Aber interessanterweise hat es in den beiden Ländern gar nicht so eine Bewegung. Ne? Also Falco ist immer ein Unikat geblieben und auch Grauzone hat in der Schweiz jetzt nicht dazu geführt, dass es jetzt viele Bands gegeben hätte, die jetzt in diese Richtung gegangen wären. Anders als in Deutschland, ne? Interessanterweise.
Ja, das ist tatsächlich unglaublich. Aber die Schweizer und die Österreicher sind ja dann über den deutschen Markt mitversorgt worden. Ne? Ist ja da keiner auf der Strecke geblieben im deutschsprachigen Raum. Und wahrscheinlich hat das dann gereicht. Aber es ist wäre eine interessante Frage. Ich weiß nicht, wie es Schallplattenfirma-mäßig in der Schweiz aussah jetzt irgendwie, ne? Weil Of Course gab es, glaube ich, ne?
So, ja, die wesentlichen Labels in dem Bereich, also eben Zickzack in Hamburg, No Fun in Hannover und Atatak Düsseldorf, die haben da gespielt und jetzt nicht in anderen Ländern, das war so, ja.
Aber auf jeden Fall haben wir ja auch schon im ersten Teil unseres Podcasts durchaus auch diesen nicht kommerziellen Bereich angerissen und wollen und werden das jetzt auch noch mal ein bisschen weiter vertiefen, nur gucken, was uns da jetzt noch einfällt.
Nachdem wir den Ratinger Hof schon genannt haben, müssen wir natürlich auch noch das SO36 nennen. In Berlin warst du da mal?
Nein, aber im Ratinger Hof war ich mal. Und tatsächlich war das nicht halb so geil, wie ich dachte. Zu der Zeit, als ich da war, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, eine total abgeranzte Bude irgendwie in einer Düsseldorfer Altstadt gewesen. Also eigentlich untypisch für Düsseldorf zu der Zeit wahrscheinlich schon, aber jetzt nichts, was so spektakulär ist. Aber ich glaube, was den Laden halt spektakulär gemacht hat, waren da die abgefahrenen Leute, die sich da wirklich dann konzentriert aufgehalten haben. Ne?
Es klingt ja auch mehr, sag ich mal, wie so ein klassisches Wiener Schnitzelrestaurant, ne?
Ja.
Oder gutbürgerliche Küche, ne? Also ja, an dem Namen hätten sie noch arbeiten können, aus meiner Sicht.
Ja, tatsächlich war das auch, glaube ich, irgendwie eine Zeit lang so eine Absturzbude, also wo man wirklich dann zum Saufen hingegangen ist. Ne? Ich glaube, diese ganze Subkulturgeschichte, das hat sich dann auch da abgespielt, aber es war auch halt ein Wirtschaftsbetrieb irgendwie, der überleben musste. Ne?
Der Grund, warum der trotz des Namens so populär geworden ist, ist, weil er nur 300 Meter entfernt von der Kunstakademie Düsseldorf war und dort waren unter anderem Trini Trimpop, A.R. Penck, Jörg Immendorf und natürlich Josef Beuys. Und die haben dort dann immer abgehangen im Ratinger Hof. Und dazu kamen dann eben die ganzen Musiker, die dann entsprechend dort aufgetreten sind und die dort auch abgehangen sind. Und zwar, also die haben sich da gegenseitig befruchtet. Insofern war das eine interessante Sache. Und es gibt auch wieder den Versuch, den Ratinger Hof in Form einer Genossenschaft zu restaurieren und in ein soziokulturelles Zentrum umzubauen. Corona hat da leider ein bisschen Probleme bereitet, aber man hat das noch vor, soweit ich das weiß, den Ratinger Hof wieder aufzubauen. Wäre doch eine gute Sache.
Auf jeden Fall. Nur zu, macht das. Aber natürlich waren nicht nur die Düsseldorfer beteiligt an der Neuen Deutschen Welle. Wir dürfen natürlich auch die Hamburger nicht vergessen in Form von Zickzack Records. Alfred Hilsberger, der Journalist war, hat dieses Label gegründet und da sind auch richtig abgefahrene Sachen erschienen. Unter anderem Geisterfahrer, Abwärts, die Zimmermänner, Wirtschaftswunder und nicht zuletzt Palais Schaumburg. Das ist ja wirklich sehr, sehr anspruchsvolle und abgefahrene Sachen im Zuge der NDW-Bewegung war. Die Tödliche Doris war auch da. Palais Schaumburg ist auch so ein Ding, da gibt's ja wirklich geniale Sachen und irgendwie viele Sachen bei Palais Schaumburg hat man dann später wiedergefunden bei den Einstürze Neubauten. Finde ich jetzt so vom Ansatz. Übrigens haben die Einstürze Neubauten auch auf Zickzack mehrere Sachen veröffentlicht, mehrere Singles veröffentlicht auch. Später waren die Krupps noch da. Auch die Hamburger haben somit ihren Beitrag zur neuen deutschen Welle geleistet. Ne?
Das ist so, ja. Und ich wollte auch noch kurz was zu Berlin sagen, und zwar zum SO36. Das war ja eigentlich ein Punk-Club, in dem unter anderem die Band Soylent Grün ihr Abschiedskonzert gegeben hat. Die kennt kaum jemand mehr, aber die Band, die daraus hervorgegangen ist, die Ärzte, kennt man natürlich noch. Und es gab dort auch das erste Tote-Hosen-Konzert, der wiederum ja mit dem Ratinger Hof verbandelt war. Damals aber noch hieß die Band ZK, klang aber genauso. Der Manager von ihnen hat ja damals gesagt, wir prügeln den Leute das so lange ins Hirn, bis es jeder versteht. Ich denke, das hat gut funktioniert, so wie sie es gemacht haben. Und das SO36 ist leider auch sehr früh schon geschlossen worden, aber es gibt da auch eine gute Dokumentation von 1984. So war das SO36. Kann man unter Umständen noch auf YouTube finden. Dort war ich nicht, aber in einem anderen Club in Berlin habe ich es geschafft. Und zwar 1989 in den Dschungel. Er war auch sehr bekannt für die Untergrundszene. Blixer Bargeld war da immer und so weiter. Aber als ich damals dort war, 89, war der schon im Untergang geweiht. Da war nicht mehr viel los. Er hat, glaube ich, auch 93 oder 94 dann geschlossen, der Dschungel.
Auch noch eine Geschichte, die wir nicht vergessen dürfen. Schallmauer Records aus Neuss. Wenn wir schon mal bei kleinen und wichtigen Labels auch für die NDW sprechen, dann dürfen wir auf jeden Fall Schallmauer Records nicht vergessen. Da ist eine großartige Band, so wie ich meine, damals erschienen. Und zwar war das Nichts. Das erste Nichts-Album habe ich auch total geliebt. Da war die Single Radio und 10 Bier zu viel war da, glaube ich, auch drauf auf dem ersten Album. Also wirklich ein ganz, ganz tolle Band und ganz, ganz tolles Label. Da sind dann auch noch solche Sachen wie Östro 430 erschienen und hinterher auch Tommy Stumpf. Auch sehr abgefahrene Sachen, aber wie gesagt, Nichts habe ich total geliebt. Tango 2000 war dann, glaube ich, auch so ansatzweise auf jeden Fall ein Hit. Ganz, ganz cooles Lied. Ganz, ganz cooles Album. Die Band hat sich dann später irgendwann aufgelöst. Soweit ich weiß und informiert bin, spielt die Band aber heute wieder Konzerte und man kann die tatsächlich dann auch irgendwann in nächster Zeit oder wie auch immer sich nochmal live anschauen. Das ist mir bis dato noch nicht vergönnt gewesen.
Ich habe noch eine Sache. Unsere letzte Folge ging ja um das Thema Italo-Disco und dass es da ja ein recht großes Revival gab mit vielen Bands, die heute das aktuell auch noch machen. Bei Synthpop ist das ja auch so, dass es da ein recht starkes Revival gibt mit vielen jungen Bands. Auch bei Postpunk ist es so, also da noch viel mehr. Aber interessanterweise gab es das bei der NDW nie. Die einzige Band, die es jemals geschafft hat, zumindest die mir bekannt ist, so als Revival-Band über die NDW etwas größer zu werden, war Wir sind Helden. Und ansonsten hat da nie irgendwas funktioniert, interessanterweise. Ne?
Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht erklären, warum das so ist. Wahrscheinlich ist die Zeit einfach nicht reif dafür, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es irgendwann auch nochmal eine ähnliche Bewegung geben wird. Im Prinzip gibt's ja heutzutage mehr deutschsprachige Musik in allen Radiosendern und insgesamt auch veröffentlichungsmäßig als jemals zuvor. Nur ist natürlich vieles davon sehr, sehr kommerziell und auch nicht besonders innovativ.
Und auch nicht abgefahren. Ne? Also die Sachen waren ja damals schon sehr, naja, sag ich mal, der Spaß stand mehr im Vordergrund als jetzt die Perfektion oder das Musikalische im eigentlichen Sinne. Ne?
Ja, heute hast du mehr irgendwie halt so junge Männer, die heulen. Ne? Also Und davon gibt's ja unsäglich viele. Ich kann die auch alle gar nicht auseinanderhalten. Also ich höre oft im Radio irgendeine Nummer, wo ich jetzt dann auch nicht weiß, wer von den betroffenen Männern das jetzt gerade ist. Ne? Aber grundsätzlich freue ich mich natürlich darüber, dass es heute so viele deutschsprachige Musik halt auch im Radio gibt. Ne? Aber das viel heißt dann auch nicht unbedingt immer gleich gut.
Vielleicht gibt's ja noch einen dritten Teil. Auf alle Fälle ist es hier bei dieser Folge, wie auch bei der ersten Neuen Deutschen Welle Folge, ganz besonders wichtig, dass ihr euch die Spotify-Playlist dazu anhört, weil über Musik kann man viel erzählen, aber wenn man die hört, hat es natürlich nochmal einen ganz anderen Impact. Das heißt, schaut in die Shownotes, schaut euch die Spotify-Playlist an, die wir dazu zusammengestellt haben, und dann werdet ihr die ganzen Bands, von denen wir hier gesprochen haben, hören, sofern sie denn da sind bei Spotify. Den Rest findet ihr sicherlich bei YouTube und dann habt ihr da ein gesamtes Bild da davon. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren Lügen und Wahrheiten. Da fange ich mal an. In meinem Fall war das so, dass es tatsächlich stimmt, dass ich in der Band BH gespielt habe. Also sie haben auch geschrieben wie AH, nur eben mit B vorne dran. Haben da auch zwei Tapes gemacht. Ging so in Richtung Funpunk, NDW. Haben wir aber eben erst Ende der 80er gemacht. Also schon so eine Art Revival, war natürlich überhaupt nicht erfolgreich. Und dasselbe dann noch mal mit Mülli Schokoladi. Da haben wir auch ein Tape aufgenommen. Da haben wir tatsächlich dann auch, ohne dass wir wussten, dass das andere schon gemacht haben und auch später noch machen würden, haben wir dann angefangen, auch Schlager zu verhunzen und die in Unernst nachzuspielen. Hat aber natürlich auch nicht funktioniert. Aber was auch stimmt, das habe ich auf meinem eigenen Tape-Label damals veröffentlicht, so wie einige anderen Sachen auch. Es war damals ja eine große Zeit, wo man einfach selber Kassetten produziert hat, weil CD war natürlich unermesslich teuer, Vinyl war auf dem absteigenden Ast. Das hätte man nicht mehr machen wollen. Und so gab es da eine riesige Kassettenszene und da war ich auch ein großer Teil davon mit meinem Label. Was natürlich nicht stimmt, aber das habt ihr euch ja denken können. Das Drehbuch Verschwende deine Jugend, da habe ich natürlich überhaupt nichts mit zu tun. Aber ich wäre sehr stolz, ich hätte es geschrieben, weil es ist wirklich ein toller Film. Lohnt sich anzuschauen. Finde ich ein sehr, sehr gutes Zeitdokument. Das war's zu meinen Lügen und Wahrheiten. Und bei dir? Jetzt interessiert mich wirklich, Christian, dieser Leserbrief, den hast du doch selber geschrieben, oder?
Nein, ich habe diesen Leserbrief nicht selber geschrieben. Ich freue mich über jeden Leserbrief und über jede Zuschrift, kann mich nur noch mal wiederholen. Wir machen diesen Podcast hier aus unserer Sicht. Wenn euch das nicht gefällt, ist das euer gutes Recht und überhaupt gar kein Thema. Damit wären wir dann erstmal jetzt bei der zweiten Geschichte, und zwar den Elektropäpsten. Die haben wir uns tatsächlich angehört, und auch wenn ich sie vorher gekannt hätte, was ich nicht habe, hätte ich keine einzige Zeile darüber verloren, ohne jetzt den mittlerweile wahrscheinlich auch nicht mehr jungen Leuten irgendwie zu nahe treten zu wollen. Aber das ist nicht das, was ich persönlich mir unter Neudeutsche Welle vorstelle, zumal das auch eine Instrumentalplatte war.
Also eine Kassette.
Eine Instrumentalkassette war. Aber bitte, es ist ja auch schön, dass unsere Podcast-Hörer so weit da im Thema sind. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich echt über eure Kritik. Ihr könnt alles sagen, ihr könnt uns auch hier beschimpfen oder verunglimpfen. Damit haben wir jetzt erstmal überhaupt gar kein Problem, und ich denke, jeder, der sowas macht, muss auch in gewisser Weise mit solchen Sachen umgehen können.
Ganz ehrlich, ich werde eigentlich ganz gern beschimpft, muss ich sagen, weil das zeigt ja, man hat Emotionen in jemandem geweckt. Ja? Wenn ihr also Lust habt, uns zu beschimpfen und denkt, Mensch, hey, ich kann die jetzt echt nicht mehr ertragen, lasst es einfach raus. Ihr macht uns eine große Freude damit. Und wenn ihr uns halt unbedingt loben wollt, mein Gott, ja, dann macht's halt. Aber ja.
Das steht euch auch vollkommen frei. Das ist ja irgendwie, also wie jetzt bei Gina Wild Filmen, ne? Also die auch ja keiner geguckt hat, aber alle total scheiße finden. Also wenn du solche Reaktionen bekommst, dann heißt das immer, dass Leute sich damit auseinandersetzen. Und das ist ja auch durchaus löblich. Erstmal.
Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ich fand jetzt Gina Wild nicht scheiße. Ich fand ihre Autobiografie toll. Ich fand die auch sehr sympathisch. Ich finde sie auch als Schauspielerin gut.
Die Filme sind bestimmt auch total toll. Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, weil ich die natürlich nicht gesehen habe.
Ja, also ich habe Respekt vor ihrer Leistung. Ja, du hast sie nie gesehen, die Filme. Also, ja, der ich natürlich auch nicht. Ich kenne sie ja nur als Schauspielerin, aber die also. Nee, also ich fand also, sie.
Du kennst sie nur als Schauspielerin. Nein, aber das ist, wenn jemand irgendwas macht, dann bietet er natürlich auch immer Angriffspunkt für andere, ne? Die zu Hause sitzen und sich denken, irgendwie, ich habe zwar selber noch nie was gemacht, aber ich finde trotzdem alles andere scheiße. Nochmal, wir freuen uns über jede Zuschrift und über jede Meinungsbekundung, wie auch immer geartet. Hierzu nochmal die Adresse, an die ihr euch wenden könnt. Das ist Christian purwin-und-kova-zusammengeschrieben.com. Da könnt ihr uns alles schreiben, was ihr möchtet. Ihr könnt aber auch, wenn ihr wirklich das hier gut findet, was wir machen, gebt uns ein Like und folgt uns. Auch das hilft uns weiter, denn uns sitzen auch die Sponsoren im Rücken. Wikipedia hat schon angedroht, aus der ganzen Nummer hier auszusteigen. Das wollen wir ja nicht. Und damit wären wir dann halt auch beim dritten Fact. Natürlich hören wir nicht auf mit dieser Scheiße. Ne? Wir machen das weiter, solange es noch da draußen Leute gibt, die das hören wollen, und wir haben einen mega Spaß an der ganzen Geschichte. Heute haben wir ja ein bisschen was nachgearbeitet, das ist wie so eine kleine Strafarbeit, wenn man mal irgendwie Mist gebaut hat und dann irgendwie 2 Stunden nachsitzen muss, ne? Das kennen wir wahrscheinlich alle aus der Schule. Ich denke, wir haben jetzt erstmal soweit das Thema NDW aufgearbeitet. Wenn es noch irgendwie was dazu zu sagen gibt, teilt es uns mit. Wir sind auch bereit, nochmal einen dritten Teil zu machen.
Genau, aber Christian, ganz ehrlich, der wahre Grund, warum wir jetzt eine zweite Folge von NDW gemacht haben, ist doch der, dass die erste Folge von NDW so dermaßen erfolgreich war, dass wir gedacht haben, ja, was machen wir jetzt? Wir wollen ja nicht ein Podcast-One-Hit-Wonder sein, also legen wir da nochmal einen zweiten Teil nach, ne?
Ja, natürlich, weil wir auch so eine Art Gina Wild-Podcast sind hier für die 80er Jahre, ja? Wir haben jetzt festgestellt, also das war erfolgreich, und deswegen da in die Dings gehen wir auch dann nochmal hin, wo es richtig weh tut, ne? Und da kann es dann auch gerne mal von hinten kommen, ne? Wenn man Geld verdienen will, ne, mit Wikipedia, dann muss man auch mal bereit sein, Schmerzen, ne, und so, ne? Ihr wisst schon.
Ja, ich würde sagen, das war ein schönes Schlusswort. Und wie immer hört ihr jetzt noch einen Song von Purwin und Kova. Und zwar eine Hommage an einen NDW-Künstler, den sowohl Christian als auch ich immer ganz toll gefunden haben. Leider lebt er nicht mehr. Wir reden von Falco. Und jetzt hört er von uns das Stück Purwin.
Come on.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.